Ja, ich hoffe, euch hängt nicht die Anfangsfrage noch zu sehr hinterher. Aber die Frage stellt sich schon, wenn wir in diese Welt gucken: Wie sieht diese Welt eigentlich aus? Wie sieht die Welt aus, die ein gerechter Gott, ein Gott, der die Menschen liebt, geschaffen hat? Passt das zusammen? So wie die Welt aussieht und dieser liebende und gerechte Gott. Wie kann es sein, oder wie passt das zusammen, dass diese Welt, die wir wahrnehmen, geschaffen ist von einem Gott, der allmächtig ist, also alles kann und der auch keine Fehler macht? Wie kann es sein, diese Welt, die wir sehen, wenn dieser Gott als eine wesentliche Eigenschaft auch noch zu gerecht, allmächtig und fehlerfrei auch noch barmherzig ist, was ja eigentlich ein warmes, liebevolle Zuwendung ist. Wie passt die Beschreibung von Gott und die Realität dieser Welt zusammen? Und falls ihr denkt, momentan ist das wirklich ziemlich schwierig zusammenzubringen, wir sind nicht die Ersten, die sich genau dieser Frage stellen. Schon immer gab es für Menschen einen großen Unterschied zwischen den durch den Glauben ermutigte Sicht auf einen liebenden und großartigen und tollen Gott und der Realität dieser Welt. Zwischen einem Gott, der gerecht ist und der Gerechtigkeit schaffen soll in dieser Welt und eine Welt, die in vielen Teilen von der Ungerechtigkeit regiert wird. Leibniz argumentiert im 17. Jahrhundert, dass Gott, weil er alles kann und allmächtig ist und liebevoll ist und alles drauf hat, natürlich die beste aller möglichen Welten geschaffen hat. Aber mehr als die Welt, so wie sie jetzt ist, war anscheinend nicht drin. Vielleicht liegt das daran, dass diese ganze Tollheit, also dieses ganze Wunderbare von Gott, der barmherzig, liebend, gerecht ist, gebrochen wird dadurch, dass der Mensch einen freien Willen bekommen hat und deswegen sowohl die Eigenschaften Gottes repräsentieren kann, wie auch die anderen Möglichkeiten. Es bleibt also offen, diese Frage, insbesondere die Frage nach der Gerechtigkeit. Wo geschieht wirklich letzten Endes die Gerechtigkeit? Wenn Gott wirklich gerecht ist, muss doch irgendwann eine Gerechtigkeit kommen. Und das ist ein Problem, was sich schon im Alten Testament widerspiegelt. In vielen Psalmen wird davon erzählt, dass Gott ein gerechtiger Gott ist und dass er gerecht richtet und so. Aber zum Beispiel in einigen Büchern wird auch ganz deutlich wahrgenommen, die Welt sieht aber gar nicht so aus, als wenn am Ende alle gerichtet werden und als wenn irgendwie die Gerechtigkeit sich erfüllt. Und jetzt, wir als Christen, wir glauben, dass in Jesus Christus die Gerechtigkeit geschehen ist und die Gerechtigkeit von Gott hergestellt ist, der Heilige Geist ausgegossen ist und da müsste jetzt alles grundlegend anders sein. Und bei den ersten Christen war es so, die hatten am Anfang auch so eine euphorische Situation, wo sie dachten, alles, was jetzt noch an Mist passiert, ist vollkommen egal, weil in ein paar Jahren kommt Jesus und wow, dann wird die ganze Welt anders. Und es gibt ja so viele Wunder und Heilungswunder und was weiß ich und krasse Sachen passieren. Aber irgendwie hat sich diese Kurve abgeflacht und irgendwann dämmerte es den frühen Christen: Es geht weiter, die Welt geht weiter so wie bisher. Die Römer herrschen noch immer. Die Römer bauen ihr Reich sogar noch aus. Wo ist also all das, was wir versprochen bekommen haben als Christinnen und Christen? Lohnt es sich überhaupt noch, an Jesus Christus zu glauben und Christ zu sein, wenn das Leben eines Christenmenschen auch nicht von Normalos zu unterscheiden ist? Die Menge an Leid, die ein Christenmensch oder ein Normalo, ein nicht-christlicher Mensch erleben, ist gleich. Da gibt es keinen Unterschied. Die Wahrscheinlichkeit, dass uns das Leid erwischt, ist bei uns allen da. Eigentlich ist es sicher. Die Frage ist nur, wann? Bei den einen eher, bei den anderen später. Und was man auch noch sagen muss, die einen erwischen mehr und die anderen erwischen nicht so viel. Aber es wird uns irgendwann erwischen, das Leid. Wie gehen wir damit um? Das ist eine Frage, die heutzutage, aber auch schon zur Zeit des Paulus, Menschen beschäftigt hat. Und Paulus schreibt im Römerbrief im 8. Kapitel: Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen, allerdings nicht durch eigene Schuld. Vielmehr hat es so Gott bestimmt. Damit ist aber auch eine Hoffnung verbunden. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerzen, wie in Geburtswehen, bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Inneren. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht? Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. Mein erster Gedanke, der Fall des Menschen. Und mit Fall meine ich nicht den Kasus, das Anliegen, sondern es geht bergrunter. In den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts hat man überlegt, in dem berühmten Yellowstone-Nationalpark, dass man den ganzen Tieren eine tolle Chance zum Überleben geben will. Und man hat das gemacht, indem man alle Wölfe getötet hat. Alle Wölfe getötet. Weil die Wölfe fressen ja die armen Rehe. Bambi wird vom Wolf gerissen. Und wenn man alle Wölfe tötet, dann atmen alle Tiere auf, weil das oberste Raubtier weg ist. Im Laufe der nächsten 60 Jahre hat man festgestellt, dass die Diversität, also die unterschiedliche Menge von Tieren im Yellowstone-Nationalpark, drastisch runtergegangen ist. Und irgendwann gab es ein paar verrückte Ökos, die sagten, wir brauchen den Wolf wieder zurück. Irgendwie hat er doch da reingehört in dieses, ich weiß nicht, nennt man das Biotop oder so, und der fehlt. Und so ein Biotop ist wie so ein Puzzle, und wenn du da eine Dose rausnimmst, so wie bei diesen Dosen, die aufeinander gestapelt sind, dann ist das Ganze nicht mehr stabil. Und man hat also angefangen, wieder Wölfe einzuwildern. Mit dem Ergebnis, dass erstmal weniger Rehe, also die haben da keine Rehe, das heißt irgendwie anders, aber es sieht aus für mich wie Reh, dass es davon weniger gab. Natürlich, und das ist krass, aber so ist es in der Natur, erstmal werden die alten, kranken, schwachen werden dezimiert, das heißt, die Bestände wurden gesünder. Und dann irgendwann reduzierte sich die Zahl an Rehen und auf einmal konnten wieder bestimmte Pflanzen wachsen. Und weil bestimmte Pflanzen wachsen konnten, konnten auch wieder neue Tiere sich anpflanzen. Und es ist tatsächlich so, dass nach ungefähr 20 Jahren, also das braucht echt eine Zeit, die ganze Sache weniger versteppt ist, stärker bewaldet ist, fruchtbarer ist, es wieder viel mehr kleine Tümpel gibt, in denen Frösche und Mücken und was es alles so gibt, wächst. Also Diversität ist gestiegen. Und die Erkenntnis daraus ist, Wenn du sozusagen das oberste Raubtier eines Biotopes entfernt, ist das nicht eine Entlastung für alle, sondern es wirkt sich bis zu den Mücken aus. Und es ist schwer für so einen normalen Menschen, also für mich zum Beispiel, einen Wolf mit der Existenz einer Mücke zu verbinden. Da würde ich nie drauf kommen. Und ähnlich ist es auch mit dieser Welt geschehen. Wir Menschen hat Gott geschaffen, damit wir diese Welt bebauen, bewahren, in gutem Sinne benutzen. Und wir Menschen haben versagt. Bis auf den heutigen Tag. Wir versagen an allen Ecken und Enden, wo es darum geht, mit diesem Planeten pfleglich umzugehen. In jeder Hinsicht. Frühere Generationen können sich da vielleicht noch rausreden, weil sie nur in ihrem kleinen Setting gucken konnten. Aber wir können uns nicht mehr rausreden. Wir haben weltweite Daten, eine weltweite Sicht. Wir sind die, die nicht irgendwo anders mit dem Finger hinzeigen können, als nur auf uns selbst. Und das beschreibt Paulus damit, wenn er sagt, die ganze Schöpfung, also alles, was auf diesem Planeten lebt, ist sozusagen mit dem Fall des Menschen runtergerissen worden. Und die Auswirkung des Fall des Menschen ist nicht, dass er irgendwie nicht eine religiöse, korrekte Anbetung macht, sondern der Fall des Menschen ist, dass wir regiert werden von Gier, von Macht, von Dingen, die zerstörerisch sind, gegen uns Menschen selbst, aber auch auf die Welt. Das ist das, was Paulus hier schreibt, wenn er sagt, die ganze Schöpfung leidet darunter, unter dem, was wir Menschen tun, getan haben und noch tun werden. Wir wären eigentlich die Gärtner dieser Welt, aber wir sind die Abholzer dieser Welt. Ist noch nicht schöner geworden, ne, das Thema. Aber sorry, das ist der erste Gedanke. Der Fall des Menschen hat das ganze System, das Gesamtbiotop Erde runtergerissen. Und deswegen ein zweiter Gedanke, und ich glaube, in manchen Kirchengemeinden ist das typisch, in anderen Kirchengemeinden macht man das nicht. Lasst uns seufzen. Manchmal ist es ja so, dass man so als Christ sagt, ey, der Herr ist so groß, alles super und so, ne? Wie geht's dir, Bruder, Schwester, alles toll, ne? Gott hat uns berufen dazu, Könige in dieser Welt zu sein und so. Aber eigentlich ist es auch dran, dass wir seufzen. Und wenn es euch so geht und ihr macht den Fernseher an oder guckt, was es so an neuen News gibt im Internet, und ihr guckt kurz drauf und denkt, boah, das will ich gleich wieder wegmachen. Macht es nicht einfach weg, sondern haltet es aus und seufzt. Und sagt Gott, boah, guck dir das an. Und es gibt so viele Dinge, über die man eigentlich heulen könnte. Und ich will jetzt keine mehr aufzählen, ihr wisst es selber. Und ich glaube, es kann auch gut sein und wichtig sein, mit der gesamten Schöpfung, mit all den Menschen, die in Leiden sind, zu seufzen und zu sagen, Gott, sieh dieses Leid an und erbarm dich über uns. Wir kriegen es nicht gebacken. Wir sind zu hartherzig. Wir sind so oft egoistisch. Wir sind nicht bereit, grundlegend daran was zu ändern. Lasst uns mitseufzen und auch mal traurig sein. Und wenn dich der Zustand dieser Welt oder irgendwelche Kriege traurig machen, dann ist das angemessen, weil es ist traurig. Leid ist traurig. Und manchmal braucht man erstmal die Wahrnehmung vom Leid, um zu sagen, und dann möchte ich irgendeine Form daran helfen. Mein dritter Gedanke, die große Hoffnung. Also in dieser Welt sehen wir nicht, dass es irgendwie ein Happy End gibt. Und ich muss persönlich sagen, ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir in den letzten 500 Jahren irgendwie deutlich schlauer geworden sind. Also wir sind schlauer geworden in der Art und Weise, wie wir töten, aber wir sind nicht schlauer geworden darin, dass wir uns überlegen, nee, eigentlich machen wir es nicht mehr. Wie also soll dann ein Happy End kommen? Bei Hollywood-Filmen ist das ganz oft so, dass ja das Ganze bis auf einen Extrempunkt zukommt und dann denkst du, und jetzt stirbt der Held und die Heldin, aber nein, dann kommt von irgendwo die Kavallerie in irgendeiner Form, irgendein vollkommen abstruses Ereignis und auf einmal sind alle glücklich und denen tut auch nicht mehr weh, was sie gerade erlebt haben. Aber wir wissen, das ist Hollywood, das ist keine Realität. Es gibt ein Happy End. Davon redet Paulus hier, aber er sagt doch ganz deutlich, es ist kein Happy End, was in dieser Existenz, so wie wir jetzt gerade leben, sein wird, sondern dass es die Offenbarung einer neuen Herrlichkeit geben wird. Und jetzt ist die Frage, wie sieht diese neue Herrlichkeit aus? Und da benutzt er ein Bild, was auf verschiedene Weise ziemlich cool ist. Er benutzt das Bild der Geburt und er beschreibt, so wie eine Geburt große Schmerzen verursacht, so verursacht auch sozusagen die Situation unserer Welt, uns und der ganzen Welt. Wir Menschen, wir Tiere, wir Pflanzen, alles zusammen, selbst die Amöben, wir liegen in großen Schmerzen. Und diese Schmerzen sind da, die gehören dazu. Aber dann kommt sozusagen etwas Neues, nämlich dann, wenn das Baby kommt. Und jetzt stell dir mal vor, du bist so ein Baby und du bist im Bauch der Mutter. Und manchmal, wenn es super hell ist, wenn deine Augen schon ausgebildet sind, kannst du so tatsächlich so, angeblich habe ich gehört, so einen leichten Lichtschein sehen. Spätestens, wenn du mit so einer von diesen extra grellen Fahrradlampen da so drauf leuchtest, so wow. Und Babys können Musik hören. Also überlegt euch genau, was für Musik ihr hört, weil die Babys hören das mit. Babys hören auch schon Stimmen. Aber mal ganz ehrlich, ne, hat ein Baby ein Konzept von, wie es da draußen aussieht? Kann es in irgendeiner Form sich vorstellen, was da alles kommt? Es gibt eine gewisse Beziehung. Das Baby baut schon eine Beziehung auf zu der Mutter, zu dem Herzschlag der Mutter, zu der Stimme der Mutter. Manche sagen auch, Papas, wenn die da so immer in den Bauch reinbrüllen oder so, dass Babys da vielleicht auch schon was hören. Da bin ich mir nicht so sicher, aber ich hoffe es. Ich habe es immer gemacht. Das heißt, da wird sozusagen schon eine gewisse Beziehung aufgebaut. Aber ey, das ist so minimal im Verhältnis zu dem, wie das ist, wenn du Mama und Papa in echt siehst. So ein Baby kann sich doch nie die Mama so vorstellen, wie sie wirklich ist. Und Paulus sagt, so ist es auch mit dieser Herrlichkeit, die Gott in uns und mit uns offenbaren wird. So wenig, wie sich ein Baby vorstellen kann, wie es sein wird, so wenig können wir uns das vorstellen. Aber es gibt eine Verbindung für uns zu dieser Zukunft, so wie das Baby auch schon mit der Mutter zum Beispiel verbunden ist. Da ist schon eine Beziehung da. Und obwohl diese Beziehung schon da ist und schon wirkt, ist es so, dass das Baby trotzdem sich nicht vorstellen kann, was da kommt. Und auch wir sind schon in einer Beziehung mit Gott. Paulus sagt, der Heilige Geist ist auf uns ausgegossen. Das ist so ein Verbindungselement zwischen uns und Gott. Die Kraft Gottes wirkt in uns. Und trotzdem wissen wir aber nicht genau, was da kommt. Und dann sagt Paulus, das ist auch vollkommen okay, wenn wir da nicht so genau was wissen. Er sagt, wir leben in einer Hoffnung. Und du hoffst nicht auf etwas, was du schon genau weißt, sondern du hoffst auf etwas, was kommen wird und du vertraust darauf, dass es kommen wird, aber du hast keine genauen Pläne davon, wann das kommt, wie das aussieht und wie das alles läuft. Und ich glaube, für uns Menschen ist das gar nicht so einfach, zumindest für mich, ist es nicht einfach, auf etwas zu hoffen, wo ich keine konkrete Vorstellung habe. Und wenn man sich die Kirchengeschichte anguckt, neigen wir Menschen dazu, das, was da kommt, zu beschreiben. Also gerade so in der frühen Christenheit, so zweite Generation, dritte Generation, war es total Mode, so Offenbarungen, wo Leute die neue, unsichtbare Welt sehen. Und da gab es Landkarten vom Himmel, es gab Landkarten von der Hölle. Es wird genau beschrieben, was mit den Leuten in der Hölle alles passiert an Foltermethoden. Da hat man einfach geguckt, was die Römer so machen und hat das dann übertragen in die geistliche Ebene oder der Himmel, was da sich so empfängt. Aber das ist es nicht. Und das liegt daran, was immer wir uns vorstellen könnten an Neuem, was kommt, ist ein Spiegel dessen, was wir schon haben. Das ist so wie mit einem Science-Fiction-Film, wo du ein richtiges Alien zeigen willst. Ein Wesen, was nichts mit unserer Welt zu tun hat. Wenn du dir die Aliens in den Science-Fiction-Filmen anguckst, du kannst immer sehen, aus welcher Zeitepoche die kommen. Und genauso ist es mit der Ewigkeit. Wenn wir uns Bilder machen von der Ewigkeit, ist es ein müder Abklatsch von dem, was wir in dieser Welt haben. Aber Gott hat was richtig Neues auf Lager. Etwas, was sich so krass unterscheidet von dem, was wir jetzt haben, wie der Bauch, der Uterus zur gesamten Welt. Überleg dir allein mal, wie klein so ein Uterus ist und wie eng so ein Baby gepackt ist und wie gigantisch die Welt ist, in der das Baby später mal rumrennen kann. Das zeigt etwas von der Größe Gottes. Von daher möchte ich euch mit auf den Weg geben. Seufzt, seid traurig, weint und betet, wenn ihr das Leid dieser Welt seht. Verschließt nicht eure Augen, außer ihr merkt, dass es euch echt beschädigt. Das gibt es natürlich auch. Aber hofft darauf, dass Gott etwas Neues machen wird. Und dieses Neue wird so gigantisch sein, dass wir es uns noch gar nicht wirklich vorstellen können. Mir persönlich macht es das schwer, darauf zu hoffen, weil ich nicht weiß, was es ist. Und ich wische es, wenn ich ehrlich bin, oft beiseite. Aber ich habe an diesem Text und aus der Situation, die ich jetzt in der Welt sehe, gedacht, ja, ich glaube, ich brauche das, so eine Hoffnung, weil ansonsten würde ich die Hoffnung für diese Welt aufgeben. Und ich wünsche euch, dass ihr diese Hoffnung habt. Und wenn ihr sie nicht habt, was ich voll nachvollziehen kann, dann streckt euch nach dieser Hoffnung aus und bittet Gott, dass er euch eine Hoffnung gibt für das, was noch kommen wird. Amen.